Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und mach dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die dir helfen, dein Mama-Konzept zu finden und zu leben. Hallo und willkommen in einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Dr. Martina Stotz dabei und sie ist promovierte Pädagogin sowie Erziehungspaar- und Familienberaterin. Sie war jahrelang an der Grundschule Lehrerin und hat einen Spiegel-Bestseller-Autor geschrieben. Und sie hat die Vision, dass Kinder mit bedingungsloser Liebe ohne Bestrafung und Belohnung aufwachsen dürfen. Gleichzeitig liegt ihr viel daran, dass Kinder liebevoll Grenzen erfahren, die ihnen Sicherheit und Orientierung schenken. Und genau darüber will ich heute mit ihr sprechen, weil wie kann ich denn jetzt bedürfnisorientiert sein und Grenzen setzen? Also happy welcome, schön, dass du da bist.
Ah, Caroline, ich freue mich so auf den Austausch mit dir. Wir haben ja gerade vorab schon so gesprochen und sind beide schon voller Vorfreude auf die Folge, glaube ich.
Auf jeden Fall. Das ist ja das Coole an Podcasts. Man lernt so viele coole Leute kennen.
Das stimmt, das stimmt.
So, bedürfnisorientierte Erziehung ist ja in aller Munde. Meine älteste Tochter ist ja heute 12. Ich weiß noch, damals war das neu, sozusagen. sag doch mal bitte einmal in knappen, verständlichen Worten, was genau verstehst du unter bedürfnisorientierter Erziehung?
Also bei bedürfnisorientierter Erziehung geht es eben darum, die Bedürfnisse der Kinder und auch aller Familienmitglieder im Blick zu haben. Das heißt, in erster Linie geht es eigentlich um die Bedürfnisse der Eltern, denn die sind ja sozusagen dafür da, für die Familie zu sorgen. Und das wird oft missverstanden, denn viele denken, es geht immer erst um die Bedürfnisse der Kinder. Nee, es ist eben so, dass erstmal die Eltern darauf schauen, was braucht unsere Familie, was brauche ich, damit ich für die Kinder da sein kann. Und dann im zweiten Schritt ist es natürlich wichtig, immer die Bedürfnisse des Kindes im Blick zu haben. Und anstatt eben auf ein Verhalten zu gucken, wie zum Beispiel ein Kind schlägt oder ein Kind beißt oder zwickt oder schubst, versucht man eben eher hinter dieses Verhalten zu schauen und zu sagen, okay, das Kind schlägt gerade, was braucht es? Welches Bedürfnis, welches unerfüllte Bedürfnis steht dahinter? Und das Schöne an der bedürfnisorientierten Erziehung ist eben, dass man dadurch in eine sehr liebevolle Haltung kommt. Denn wenn ich mein Kind schlagen sehe, neige ich vielleicht auch dazu, dieses Verhalten zu verurteilen, mein Kind zu verurteilen, weil sowas macht man ja nicht, ja. Und bei der bedürfnisorientierten Erziehung schaut man aber eher, warum hat es denn geschlagen und ist das Schlagen vielleicht auch entwicklungsbedingt, hat es vielleicht noch keine andere Strategie? Und das hilft eben total, das Herz für das Kind zu öffnen. Und das braucht es eben unbedingt in der bedürfnisorientierten Erziehung. Und das brauchen Kinder auch, um selbstbewusst zu werden. Genau.
Ja, ein so spannendes Thema und so cool, dass du gleich betonst, dass es um die Bedürfnisse auch der Elternteile geht, weil das ist genau das, was ich total beobachte bei mir in der Community, dass so gedacht wird, okay, Bedürfnisorientierung bedeutet, dass ich gucke, welche Bedürfnisse hat mein Kind und ich versuche jetzt so viele wie möglich davon zu erfüllen und dann sind sie mega gestresst, weil sie Familie und Beruf vereinbaren und eigentlich gar keine Zeit mehr haben und dann flippen sie sozusagen selber bei jeder Kleinigkeit aus.
Ja,
was ich selber so nachvollziehen kann, ne? Weil wenn meine Bedürfnisse nicht gedeckt sind, dann flippe ich auch schnell aus. Wie ist da deine Erfahrung? Ist das so der Standardverlauf, den Eltern oft erleben?
Also ich begleite sehr viele Eltern und erlebe einfach, dass Eltern von heute es anders machen wollen. Das ist ja erstmal total wertvoll und es steht eine ganz, ganz liebevolle Absicht dahinter. Und da eben ganz viele Elternteile unerfüllte Bedürfnisse aus ihrer Kindheit haben. Das heißt, die wurden nicht gehört, die wurden nicht gesehen, wollen sie es eben unbedingt bei ihren Kindern anders machen und wollen unbedingt verhindern, dass sich die eigenen Kinder auch so fühlen könnten wie sie als Kind. Und deswegen rutschen eben manche Eltern in so eine Überkompensation und versuchen eben eigentlich nicht die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen, sondern alle Wünsche des Kindes zu erfüllen. Und da ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied, denn Kinder haben ja tagtäglich ganz viele Wünsche und es ist nicht die Aufgabe von Eltern, jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und das ist auch das, was total ins Burnout führen kann in der Elternschaft, wenn ich immer versuche, gerade auch mit mehreren Kindern, alle Wünsche von Kindern zu erfüllen. Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Das ist zum Beispiel auch gerade beim Thema Schnuller oder auch manchmal beim Thema Stillen. Also all die Dinge, die ja auch körperlich zum Beispiel ist auch beim Stillen sehr, sehr viel Einsatz, auch körperlichen Einsatz der Eltern erfordern. Oder auch bei der Einschlafbegleitung erlebe ich es häufig, dass dann immer dann, wenn das Kind das eben möchte, zum Beispiel immer das Stillen zum Beispiel als Beruhigung genutzt wird, obwohl der Körper der Mutter schon total ausgezehrt ist und eigentlich keine Nahrungsaufnahme mehr stattfindet. Also das ist ein ganz tolles Beispiel, habe ich mich erst mit einer Hebamme drüber unterhalten, dass dann die Mutter sich eben nicht traut, auch zu sagen, so, auch wenn in die Brustwarze gebissen wird und alles schon blutet und es alles eigentlich darauf hinweist, dass die Mutter jetzt eine Grenze braucht und das Baby vielleicht anders beruhigt werden kann, dass sich die Mama das dann nicht traut. Und dass zum Beispiel auch bei der Einschlafbegleitung das Kind natürlich auch mit 7, 8 Jahren abends vielleicht noch eine Stunde gerne kuscheln möchte und nicht alleine den Schlaf findet. Nur auch da ist vielleicht irgendwann eine Grenze da. Und dann darf ich als Mama auch sagen, so, und wir schaffen das jetzt, dass du alleine in den Schlaf findest. Und diesen Frust, der darüber entsteht beim Kind, das ist eben was, was ganz viele Eltern nur schwer aushalten können, weil es braucht natürlich Begleitung. Und das heißt halt auch manchmal, dass man unangenehme Gefühle aushalten muss. Und das fällt, kann ich auch völlig nachvollziehen, vielen, vielen Eltern schwer.
Ich finde vor allem bei den willensstarken Kindern.
Oh ja, oh ja.
Ich habe ja genau. 3 und ich merke da so einen Unterschied. Also
oh,
wenn
ja.
ich ein Nein sage, das kann ich ganz gut aushalten, den Frust des Kindes. Und bei dem anderen Kind, das ist dann wirklich 3 Stunden, werde ich dann dafür vergeltet.
Das passiert auch oft, so diese Ablehnung des Kindes, die dann kommt. Das muss man auch erstmal aushalten können. Ja, wenn das Kind dann von der Geburtstagsparty auslädt oder einem so ein bisschen die kalte Schulter zeigt, das ist auch schwer für viele Eltern, auch voll nachvollziehbar.
Ich will dann nochmal tiefer rein zum Thema Wunsch und Bedürfnis, weil das ist ja, finde ich, die Herausforderung. Du hast das Beispiel genannt, das 7-jährige Kind möchte jetzt eine Stunde zur Einschlafbegleitung kuscheln. So, woran erkenne ich, ist das ein Bedürfnis oder ein Wunsch?
Also jetzt gerade beim Kuscheln und der Einschlafbegleitung hat es schon auch oft was mit dem Willen dann zu tun, dass eben das 7-, 8-jährige Kind auch bestimmen möchte, dass die Mama jetzt eben noch bei mir ist. Und wenn dieses Kuschel- und Nähebedürfnis davor schon gestillt wird, dann ist es einfach dieser Wunsch und dieser Wille des Kindes, dass die Mama noch da bleibt. Natürlich ist es auch das Bedürfnis nach Sicherheit, das mit reinspielt. Nur das kann eben auch Stück für Stück anders erfüllt werden, ganz kleinschrittig, indem man das sagt, du, ich lasse das Licht noch an oder ich gehe ins andere Zimmer und telefoniere noch mit einer Freundin, dass du meine Stimme hörst. Das heißt, ich finde, dass in erster Linie darauf geguckt werden soll, was braucht dann ich als Mutter, damit ich auch cool bleiben kann und auch am anderen Tag wieder Kraft habe. Und dann geht es darum, dem Kind zu helfen, auch manchmal diese Umgewöhnung zu schaffen. Ja, oder ich mache ein anderes Beispiel, Wunsch und Bedürfnis. Ein Kind möchte zum Beispiel unbedingt was Süßes haben. Der Wunsch ist Süßigkeiten und das Bedürfnis ist vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist dem Kind langweilig und es braucht ein bisschen Abwechslung oder vielleicht braucht das Kind in dem Moment Nähe, körperliche Nähe. Also oft, auch gerade wenn Kinder nach digitalen Medien verlangen, steht oft auch ein anderes Bedürfnis dahinter. Der Wunsch ist dann digitale Medien. Das ist wirklich im Alltag schwer, das zu erkennen. Nur wenn ich einfach merke, als Mutter, mir geht es jetzt zu weit oder auch als Vater, ich bin da selber so erschöpft und körperlich so fertig. Ich kenne Mütter mit Schulterentzündungen, weil das Kind halt die ganze Zeit nur getragen werden wollte. Ja, das ist dann auch mal vielleicht dieser Wunsch, natürlich viel schöner getragen zu werden, dass die Mama sich dann nicht erlauben, das Baby auch mal abzulegen oder das Kind auch abzulegen. Und auch wenn dann da Frust entsteht, das ist auch so ein Punkt. Und es können sich halt dann solche Gewohnheiten einschleichen, die wahnsinnig kräftezehrend sind. Nicht nur mental, sondern auch körperlich.
Ja, das ist ein super Beispiel. Mein erstes Kind hat ganz viel geweint. Meine Podcast-Hörerinnen wissen das. Also wirklich so 6 bis 9 Stunden innerhalb von 24 Stunden.
Du Arme.
Und auch über die 3 Monate hinaus, ne? Also diese bekannten 3 Monate. Wir hatten ja große Hoffnung. und das heißt, wir sind da, mein Mann und ich sind beide über unsere körperlichen Grenzen gegangen, weil wir es einfach auch nicht mehr ausgehalten haben, ne? Und wir haben körperlich alles abgecheckt und haben uns auch begleiten lassen und so weiter. Und ich merke, und deswegen möchte ich das hier auch teilen, wie diese Erfahrung gerade beim ersten Kind dazu geführt hat, dass wir lange gebraucht haben, zwischen Bedürfnis und Wunsch unterscheiden zu können, weil wir wie getriggert waren von diesem Weinen, ne? Wir immer dachten so, was ist, ne? Irgendwas stimmt ja nicht, so diese Annahme.
Irgendwas mache ich ja vielleicht auch falsch oder übersehe ich, solche Gedanken kommen da vielleicht auch.
Ja, also erstmal auch so, ist irgendwas körperlich, ne? Ja. Und ist unsere Kinderärztin denn dann wirklich kompetent, weil die hatten wir ja dann auch erst 3-mal gesehen, ne? Also die kannten wir ja auch nicht weiter so. Und also das hat uns schon auch krass beeinflusst so und auch sehr hellhörig gemacht für unsere Bedürfnisse, weil wir halt sehr schnell gemerkt haben, dass wir keine Kraft mehr haben. Insofern finde ich das eine ganz spannende Reise und ich finde, also das ist auch sozusagen meine nächste Frage, wie kann jetzt jemand, der hier zuhört und noch nicht so genau Wunsch und Bedürfnis unterscheiden kann, wie kann ich das für mich rausfinden, weil was ich auch immer wieder beobachte, dass viele sich gar keine Zeit nehmen für Selbstreflexion, dass sie gar nicht wissen, was brauche ich. Und wenn ich dann irgendwie mal frage, wie viele Stunden schläfst du, sie überlegen und sagen, ja, ich glaube 2x3 Stunden, wo ich denke, ist vielleicht auf Dauer ein bisschen wenig. Ne?
Ja.
Also kannst du da konkret ein paar Schritte nennen, die die Hörerin machen kann?
Ja, also in erster Linie heißt es eigentlich, gut für sich selbst zu sorgen. Denn also die Bindungsforschung zeigt, dass die Feinfühligkeit sinkt in dem Moment, wenn ich selber übermüdet bin, hungrig bin, auf Toilette muss. Ja, wenn die eigenen unerfüllten Bedürfnisse da sind, kann ich ganz schwer spüren, was mein Kind braucht. Also es gibt zum Beispiel Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Mütter, die selber sehr müde sind und an chronischer Müdigkeit leiden, dem Kind zum Beispiel immer zuschreiben, dass es hungrig ist, obwohl es gar nicht hungrig ist. Und dann das Kind zum Beispiel immer an die Brust nehmen, weil sie selber so müde sind und es gar nicht mehr spüren und die Kinder dann völlig überfüttert sind zum Beispiel. Darum habe ich das vorher auch mit dem Stillen genannt, das Beispiel, weil Stillen ist ja tendenziell was Wundervolles. Nur wenn es dann eben eingesetzt wird, um eigentlich ein anderes Bedürfnis zu stillen und es gar nicht mehr der Hunger ist, klar kann es auch beruhigend wirken, nur wenn ich das dann einfach an der Stelle nicht so einsetze, wie es für das Kind die Bedürfnisse stillt, dann wird es halt schwierig. Deswegen eigene Bedürfnisse stillen, erster Tipp. Und der zweite Tipp ist eigentlich, die Kinder länger auch zu beobachten und nicht immer sofort zu entscheiden. Also auch die Feinfühligkeit, diese Fähigkeit steigt, wenn ich mir mehr Zeit lasse, mein Kind zu beobachten, mehr zu reflektieren, auch mal hinzugucken, wenn mein Kind viel quengelt oder viel unruhig ist, unzufrieden ist, wie ich auch diese bedürfnisorientierte Alltagsroutine einführen kann. Also damit meine ich, dass ich den Alltag so strukturiere, dass automatisch mehr Bedürfnisse erfüllt werden. Zum Beispiel rausgehen am Nachmittag, viel Bewegung, frische Luft, kuscheln, damit das alles schon so seinen Platz hat. Und das führt dann dazu, dass automatisch mehr Bedürfnisse erfüllt sind. Und dann kommen meistens auch nicht so Wünsche von Kindern, die ja so vielleicht gar nicht die Bedürfnisse erfüllen. Also wenn die Kinder ausgeglichener sind.
Das finde ich ja, also der mega, mega Tipp sozusagen, in diese Tagesstruktur reinzugehen. Mhm. Ich arbeite ja sehr viel auch mit Tagesstruktur und Co., weil es so wertvoll ist, ne? Und als meine beiden Ältesten jünger waren, also die sind 2 Jahre auseinander, dann war, ich weiß nicht noch, die Winternachmittage waren oft sehr anstrengend. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so zu etablieren, wir machen eine Mittagspause und dann gehen wir raus, egal wie das Wetter ist, und danach kommen wir rein. Und wenn Badetag ist, haben sie dann noch gebadet. Das haben wir dann lange zelebriert mit Spielzeug in der Badewanne und so. Und dann war es oft 17 Uhr und sie hatten schon ihren Schlafanzug an und sind aber irgendwie vor 6:30 gar nicht ins Bett gegangen. Und dann haben wir quasi auf dem Sofa gelesen und gekuschelt. Und das hat dazu geführt, dass die Einschlafbegleitung viel schneller war. Und da habe ich verstanden, dieses Bedürfnis nach Kuscheln und Nähe, weil sie waren dann schon so im Schlafanzug und man hat sich da so eingemuddelt und wir haben uns einen Tee gemacht, ist erfüllt.
Ja.
Und dadurch hatten wir einen viel entspannteren Abend. Also das kann ich nur bestätigen, dass das eine Riesenwirkkraft hat.
Ja, also ich versuche dann auch mit Eltern, gerade weil ich die Schlafberatung auch mache, abends auch den Abend immer in eine Abend- und eine Bettroutine zu unterteilen, dass die Kinder zum Beispiel auch wissen, hey, jetzt am Abend, da ist das Bett, da ist meine Schlafheimat, da fühle ich mich wohl, da wird eben auch geschlafen und nicht geturnt oder sonst irgendwas, ja. Kann natürlich tagsüber auch mal sein, es muss ja auch nicht so starr sein. Nur wenn dann diese Bedürfnisse nach Kuscheln, nach Erzählen, weil oft fangen die Kinder im Bett ja dann nochmal an, den ganzen Tag zu erzählen, dass sowas einfach dann auch ausgelagert wird, zum Beispiel aufs Sofa. Das hilft auch manchen Kindern, um das voneinander zu trennen. Und dann kann auch das Bett schon vorbereitet sein und vielleicht abgedunkelt. Das gibt Kindern einfach eine wahnsinnige Orientierung. Und auch das muss natürlich nicht so sein. Jeder macht es so für sich, wie es sich gut anfühlt. Auch beim Thema Stillen, bei allem. Nur es geht eben darum, wenn ich merke, ich selber leide unter der Situation, dann darf ich halt was verändern. Ja, weil ich hatte es jetzt erst vor 2 Tagen, da ging es eben darum, dass eine Mutter gesagt hat, sie will unbedingt dieses Einschlafstillen wegkriegen, weil sie selber dadurch so oft nachts eben aus dem Schlaf gerissen wird und das Kind immer nur über das Stillen in den Schlaf findet und sie so am Limit ist. Und für eine andere Mutter ist es vielleicht total okay und die findet es schön, dann kann sie das machen. Nur für die Mama war es dann wichtig, für sich eine andere Lösung zu finden. Und das finde ich halt auch mal wichtig, die eigenen Grenzen auch ernst zu nehmen. Und die sind halt nicht bei jedem gleich. Ja, das finde ich halt auch wichtig, weil viele sagen dann, ja, aber bei der anderen Mama läuft es doch auch ganz entspannt mit dem Einschlafstillen. Da sage ich, ja, aber du bist ja nicht die andere Mama. Du darfst für dich deine Grenzen haben.
Ja. Oh ja. Ja, verstehe ich so sehr. Ich kenne auch so Mütter, die sagen so, ja, ich stille überall und die haben dann wirklich irgendwie beim Schuhe-Shoppen das Kind in der Trage gestillt und das hat mich, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Für mich war Stillen immer so dieses, ich setze mich irgendwo hin, ich für mich mit dem Kind und dann sind wir da und ja, manchmal habe ich einen Podcast nebenbei gehört oder so, aber so dieses, ich gehe nebenbei Schuhe-Shoppen war für mich keinerlei Option, ne? Da musste ich gerade so dran denken, also ja, jeder hat da so ein bisschen was anderes.
Jeder hat auch eine Toleranzgrenze, eine andere, also es gibt ja auch Eltern, die sagen, es ist total okay und fein für mich, wenn mein Kind irgendwie die Wand anmalt und jemand anders sagt, Peter, ist für mich eine Grenze erreicht.
Ja, also genau.
Auch da ist ja jeder für sich mit seinen Grenzen okay, so wie er ist.
Ja, total. Okay, also wir ermutigen dich, die hier zuhört, deine Grenzen ernst zu nehmen und durchzusetzen, egal ob die andere das anders macht, ne?
Ganz genau. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern die eigenen Grenzen, die du in dir spürst, weil da kommt vielleicht auch Wut auf, die darfst du dann auch zeigen.
Ja, bei der bedürfnisorientierten Haltung kenne ich viele, die sagen, ich nenne es nicht Erziehung, weil ich erziehe mein Kind nicht, ich ziehe es nirgendwo hin. Wie ist da dein Stand der Dinge?
Ach ja, also man kann sich natürlich immer viele Gedanken über Wörter machen. Ich verstehe total die Argumentation. Nur für mich ist einfach das Wort Erziehung, es gibt für mich in dem Sinne kein anderes Wort. Natürlich können wir Begleitung sagen, nur dann ist einfach nicht sofort klar, was gemeint ist. Und deswegen finde ich es total wertvoll, wenn wir Begriffe neu definieren. Also deswegen benutze ich ganz bewusst das Wort Erziehung und sage einfach, Erziehung ist heute was anderes, als es früher war und kann ganz bindungsorientiert und bedürfnisorientiert sein. Also es kommt ja immer darauf an, wie ich ein Wort bewerte und was ich da so reinlege. Finde ich ganz spannend, die Frage, denn ich benutze es wirklich ganz, ganz bewusst so.
Ja.
Ich finde auch sonst, manchmal habe ich den Eindruck, man darf dann gar nichts mehr sagen. Und deswegen finde ich es total wertvoll, das Wort ganz neu zu definieren, um auch Klarheit zu schaffen, wenn wir über diese Themen sprechen. Oder fällt dir ein Wort ein, das so klar und eindeutig ist?
Nee, Begleiter, ich benutze meistens Begleitung, aber es ist ja mehr als Begleitung, was ich tue.
Eben,
ich habe aber auch schon Widerstand mit Erziehung, weil ich sozusagen schon assoziiere im Sinne von, ich habe eine Idee, wie das Kind sein soll und ich kümmere mich darum, dass das Kind sich so verhält. Und das ist nicht meine Haltung, sondern meine Haltung ist, ich gucke mir mein Kind an und ich begleite mein Kind und helfe meinem Kind quasi sich und seinen Charakter zu entwickeln. Aber natürlich innerhalb von gewissen Grenzen, ne? Und 3 Stunden Einschlafbegleitung ist für mich keine Option.
Genau, ja. Ich kann das total, dieses Aber total fühlen. Ich habe es für mich so ein bisschen überwunden, einfach um für mehr Leichtigkeit und um für mich da einfach eine andere Haltung zu finden, finde ich das sehr wertvoll. Und ich finde schon auch, dass Kinder durchaus jemand brauchen, der ihnen Werte vermittelt, der ihnen eine Orientierung gibt. Ich habe ja auch immer den Leuchtturm als mein Logo, weil woher sollen Kinder sonst wissen, wie der Weg geht? Also ich bin total dafür, dass Kinder viel Freiraum bekommen und dass wir ihnen auch diese Autonomie zugestehen. Nur es ist schon wichtig, dass da jemand ist, der ihnen schon auch ein bisschen den Weg zeigt. Und das spielt für mich auch eine Rolle beim Thema Erziehung. Also Wertevermittlung, dass ich auch sage, in unserer Familie ist wichtig, dass wir zum Beispiel freundlich miteinander umgehen. Ja, ich finde es ganz entscheidend, dass wir Kinder da einen Weg zeigen. Auch zum Beispiel, was Höflichkeit, Freundlichkeit angeht. Weil ich finde, das ist etwas, wenn wir so auf diesen Werteverfall auch in unserer Gesellschaft gucken, was unserer Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle ein bisschen guttun würde. Ja, wenn wir auch einfach diese ganzen Höflichkeitsformen haben ja auch teilweise ihren absoluten Zweck für unser Miteinander, für den Umgang miteinander. Und da spielt es für mich auch ein bisschen rein tatsächlich.
Ja, lass uns doch mal auf das Thema eingehen, weil gerade dieses Bitte- und Danke-Thema durchaus sehr groß, also habe ich sehr viel Kontaktpunkte mit sozusagen in dem Umkreis, in dem ich bin. Und
liebe ich dieses Thema. Auch das Thema gut. Entschuldigung sagen. Oh ja, da können wir ganz tief einsteigen.
Ja, und es ist so schön konkret. Also Worauf ich es hinaus will, es gibt Eltern, die bei schon Kleinkindern, 2, 3 Jahre alt, quasi zu dem Kind sagen, jetzt musst du bitte sagen, jetzt musst du Danke sagen. Oder eine Lieblingsgeschichte von mir, wir waren auf dem Spielplatz mit meinem 3-jährigen Kind damals und sie hat gesagt zu der Mutter, kann ich mir mal die Schaufel ausleihen oder irgendwie so ein Satz. Ne? Und dann hat sie gesagt, wie ist denn das Zauberwort? Und meine Tochter wusste nicht, was sie sagen soll und sagte dann, Hex, Hex.
Oh, das ist eine herrliche Geschichte.
Und ich fand's so gut.
Ich feiere deine Tochter so sehr. Mein Gott, ist das herrlich. Na klar, Hex, Hex und dann noch dieses Geräusch von Bibi Blocksberg.
Ja, ja, also so richtig Bibi Blocksberg kannte sie doch noch nicht, aber sie kam irgendwie auf Hex, Hex so. Und genau, und dann die Mutter war auch so, hat gelacht und hat ihr dann die Schaufel irgendwie gegeben. Und es hat tatsächlich zu einer Diskussion zwischen ihr und mir geführt, weil ich quasi, mein Kind kannte das Wort Zauberwort für bitte nicht, ja, weil ich meinem Kind es nicht beigebracht habe. Und ich finde Höflichkeitsformeln wichtig und ich lebe es meinen Kindern vor. Und meine Erfahrung ist, dass die das sehr gut nachahmen. Und wenn die mit 3 dann mal nicht bitte und danke gesagt haben, bin ich dann nicht rein und habe nicht gesagt, du musst jetzt bitte sagen, du musst danke sagen. Ja. Und da würde mich sozusagen deine professionelle Meinung interessieren, weil gerade Werte vermittle ich doch vor allem durch Vorleben, oder?
Genau, durch Vorleben, das ist der erste Punkt. Und es gibt viele Kinder, die wunderbar am Modell lernen. Also ich habe ja sehr viele unterschiedliche Kinder begleitet, nur Kinder sind ja zum Glück ganz unterschiedlich. Und es gibt durchaus auch Kinder, die nicht so eine starke Beobachtungsgabe haben und die weniger gut am Modell lernen als andere. Und deswegen hilft es diesen Kindern, wenn wir sie in der Freiwilligkeit ihnen dabei helfen, das auch zu können, sage ich mal. Damit meine ich jetzt, dass ich nicht sage, du musst jetzt bitte und danke sagen, sondern dass ich das Kind immer wieder einlade und zum Beispiel sage, möchtest du dich denn bei der Oma bedanken? Also zum Beispiel für das Geschenk. Ja, das heißt, ich ermutige das Kind, ich zwinge ein Kind niemals zum Bitte oder Danke sagen. Nur für mich gehört immer beides dazu. Da sind wir nämlich auch schon wieder beim Thema Erziehung. Das, was auch bei der bedürfnisorientierten Erziehung missverstanden wird. Ein Kind braucht nicht nur das Vorleben, sondern aus meiner Sicht auch an der einen oder anderen Stelle die Einladung dazu und vor allem auch die Perspektivübernahme. Also wie fühle ich mich denn vielleicht als Erwachsene oder als Erwachsener, wenn sich jemand wertschätzend bei mir bedankt, damit ein Kind auch weiß, was habe ich da eigentlich auch für eine Möglichkeit, anderen eine Freude zu machen? Und das wissen Kinder ja nicht, weil das geht ja nur darüber, dass wir mit ihnen drüber reden. Nur was ich halt so wichtig finde, ist die Freiwilligkeit. Und weil alles, was mit Druck passiert, hilft halt überhaupt keinem weiter. Und die Kinder machen es dann nur, weil sie angepasst sind und weil wir sie irgendwo reindrücken und nicht, weil sie es aus sich heraus, weil sie das gerne möchten, machen. Und das ist mir halt immer ein ganz großes Anliegen.
Ja, das sieht man ja auch so oft, ne, dass die dann so total leidenschaftlos sagen, danke.
Ja, genau, oder Entschuldigung.
Ja, genau. Ja. Weiß man schon. Und dann sagt der andere, nee, jetzt richtig.
Genau, es war aber nicht ehrlich gemeint. Ja, klar, ja, dann wenn man dazu gezwungen wird, wie soll es denn auch ehrlich gemeint sein?
Okay, also ich habe verstanden, wir leben es vor und wir können auch unterstützen, indem wir sagen, möchtest du dich bedanken, also es anbieten. Gilt das Gleiche für das Entschuldigen?
Das finde ich auch spannend. Genau, Entschuldigung ist auch nochmal so ein eigenes Kapitel, könnte ich stundenlang drüber referieren. Also Entschuldigung ist ja auch so ein verschriebenes Wort, ähnlich wie Erziehung. Und auch da finde ich wieder, ist immer die Frage, was machen wir draus? Also ich finde das Wort Entschuldigung wunderschön, denn wenn ich mich schuldig fühle für ein Verhalten, das ich bedauere, kann ich mir durch diese Entschuldigung diese Schuld auch von meinen Schultern nehmen. Also so versuche ich das immer zu definieren. Habe dazu zuerst einen Blogartikel geschrieben. Und dann finde ich es total schön, Kindern auch zu sagen, weißt du was, wenn du dich entschuldigst, dann fühlst du dich danach leichter. Du kannst was wieder gut machen, was du vielleicht bedauerst oder was du vielleicht nicht absichtlich gemacht hast. Und dann finde ich es ganz wichtig, Kindern beizubringen, wie sie auch etwas, was sie bedauern, wieder gut machen können. Denn viele Menschen, auch viele Erwachsene können sich ja nicht entschuldigen, weil sie nicht gelernt haben, dass es okay ist, Fehler zu machen. Und das, finde ich, sollten wir Kindern unbedingt beibringen. Und weil sie auch nicht wissen, wie sie so einen Fehler dann wieder gut machen. Deswegen sind ganz viele Erwachsene heute in so einer Ohnmachtshaltung und vertuschen auch eigene Fehler, weil sie nicht gelernt haben, sich zu entschuldigen und etwas wieder gut zu machen und danach diese Erleichterung und Verbindung wieder zu spüren. Und das finde ich ganz entscheidend. Also ich finde, es ist wundervoll, Kindern beizubringen, dass sie sich entschuldigen können. Und ob sie dann sagen, das tut mir leid oder das bedauere ich oder ich entschuldige mich, das finde ich eigentlich wirklich relativ wurscht.
Und wenn das Kind sagt, nee, ich entschuldige mich nicht, dann...
Ja, Dann sage ich, dann ist das okay. Das ist total in Ordnung, weil dann ist das Kind einfach nicht bereit, sich zu entschuldigen. Und dann finde ich das ganz schlimm, wenn man Kinder gerade in der Kita oder in der Schule dazu zwingt, weil von Herzen kommt es dann eh nicht.
Ja, okay.
Also auch da wieder dieses Vorleben, selbst wirklich von Herzen entschuldigen, von Herzen sagen, es tut mir leid als Elternteil oder auch als Fachkraft, finde ich. Und dann einfach darauf vertrauen, dass wenn ich ein Kind einlade und auch sage, hey, bedauerst du das, du wolltest vielleicht gar nicht zuschlagen und willst du das dann wieder gut machen? Ich finde, an der Stelle können wir Kinder halt ein klein wenig anleiten.
Okay. Ja. Also ich habe verstanden, auch wieder vorleben und anbieten, aber nicht zwingen.
Ganz genau. Das ist, finde ich, die einfache Antwort auf alle drei Themen. Bitte, danke und Entschuldigung. Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht.
Ja, ich habe das genau. Jetzt mal quasi bei dir raus, rausgenommen.
Ja.
Ich habe noch was auf deinem Blog gelesen, wo ich unbedingt mehr zu erfahren will. Und zwar stand da, wie du Drohende von sinnvollen Wenn-Dann-Sätzen unterscheiden lernst.
Das macht da alle denn? Themen aus hier, gell?
Ja, es fand ich spannend. Also, weil dieses Wenn-Dann-Thema kenne ich natürlich auch.
Ja.
Und da würde mich einfach echt interessieren, wann sind sie okay, wann nicht, so nach dem Motto, und wie kann ich sie sinnvoll nutzen?
Genau, also dieses typische, wenn du jetzt nicht Zähne putzt, dann gibt es nachher keine gute Nachtgeschichte mehr, ist ja einfach eine Androhung von einer Strafe, weil das Kind sich ja total auf diese gute Nachtgeschichte freut. Und das ist zum Beispiel ein drohender Wenn-Dann-Satz. Und wenn ich allerdings sage, hey, schau mal, es ist gerade ganz kalt draußen und wenn du die Jacke nicht anziehst, könnte es sein, dass du dich erkältest, ist es einfach nur das Aufzeigen einer logischen Konsequenz. Und das finde ich total hilfreich, noch nicht bei kleinen Kindern, aber Kinder so ab 4, 5 Jahren. Ich finde, da ist es total in Ordnung, wenn wir Kindern immer mal wieder auch aufzeigen, was eben das Verhalten für Konsequenzen haben kann. Und zwar nicht mit diesem, wenn du das machst, dann, also nicht dieses Schuldgefühl dabei vermitteln, sondern einfach nur liebevoll dem Kind helfen, Dinge zu verstehen. Das finde ich wichtig.
Mhm.
Ja, also auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind in der Pause sich ausgeschlossen fühlt oder so und selber aber vielleicht auch seinen Anteil dazu hat, wenn es zum Beispiel beim Spielen immer bestimmen möchte und andere Kinder sagen, ich möchte jetzt nicht mehr mit dem Kind spielen, dann auch zum Beispiel mit dem Kind zu reden, zu sagen, okay, du hast dich halt ausgeschlossen gefühlt und hast du denn eine Idee, warum die anderen Kinder gar nicht mit dir spielen möchten? Und dann eben zu sagen, weißt du, wenn du immer das Spiel bestimmen möchtest, dann kann es durchaus sein, dass die anderen nicht mehr mit dir spielen wollen. Also wäre auch wieder wenn, dann. Und ich würde aber zeigen, was eben passiert und warum das vielleicht auch passiert. Und ich finde, es ist wichtig und unsere Aufgabe, dass wir Kindern ja auch helfen zu verstehen, was ihr Verhalten manchmal bewirken kann. Und natürlich auch immer die Bedürfnisse im Blick dabei haben. Nur das hilft tatsächlich Kindern auch, eine gewisse emotionale und soziale Kompetenz zu entwickeln.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich liebe ja den Satz, wenn du in die Pfütze springst, dann wirst du nass.
Ja, so. Genau, das ist natürliche Konsequenz, genau. Ja,
ganz genau. Deshalb musste ich sehr häufig sagen. Und dann haben die Kinder sich entschieden, ob sie nass werden wollen oder nicht.
Wunderbar.
Und, genau. Aber haben dann auch die Konsequenz getragen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich habe recht willensstarke Kinder. Aber dann ist
sie
ja auch noch nichts.
Sie haben es einfach getragen.
Dann gehen wir halt nass weiter. Können wir machen. So. Was mich jetzt noch interessiert, was ist mit, also wenn dann Sätzen, in denen so eine Art Belohnung drin ist, was ich auch viel erlebe, ist, dass Eltern sagen, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann fahren wir nachher shoppen oder so. Oder dann machen wir noch einen schönen Ausflug. Wie stehst du zu solchen Sätzen?
Ja, also es ist auf jeden Fall manipulierend, auf jeden Fall drauf verzichten. Denn das führt ja dazu, dass ein Kind, dass das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird und ein Kind denkt, wenn ich jetzt etwas tue, werde ich danach immer belohnt. Und wenn dann diese Belohnung wegfällt, ist es ja auch nichts anderes wie eine Bestrafung. Und das hat auf jeden Fall, findet ja überhaupt nicht auf der Beziehungsebene statt. Und das ist auf jeden Fall drohend und bestrafend und schadet auch der Beziehung, der Eltern-Kind-Beziehung viel eher.
Belohnung ist eh nochmal spannendes Thema, weil das sehe ich zumindest, dass es noch viel gemacht wird, also Bestrafung eher nicht, aber Belohnung und auch Lob. Gibt es einen Unterschied aus deiner Haltung heraus zwischen Belohnung und Loben?
Also Lob ist einfach ja nur eine verbale Form von Belohnung, dass ich zum Beispiel sage, super, toll gemacht, prima. Wobei auch da finde ich, immer müssen wir die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, weil es ist ja einfach so, dass viele Eltern auch ihre Wertschätzung über so ein Wort ausdrücken. Und wenn sie zum Beispiel sagen, oh, ich, oh super, wie du da hochgeklettert bist und da ganz viel Emotion und Freude drin ist, finde ich das auch total in Ordnung, dieses Wort zu sagen. Mir ist immer nur wichtig, dass es halt nicht so pauschal ausgesprochen wird, ja, weil Kinder auch davon abhängig werden können. Belohnung ist ja dann einfach in Form von materiellen Dingen oder in Form von Aktivitäten. Und ja, für mich ist da eigentlich dieser Unterschied. Und wenn möglich, würde ich da einfach gerne auf beides verzichten. Ich habe dazu habe ich eine Podcast-Folge, einfach auch, um diesen Unterschied nochmal klar zu machen auch und zu zeigen, wie man stattdessen so in die Wertschätzung kommt. Weil die
Ja.
Wertschätzung ist das, was ja eigentlich beim Kind ankommt, dass ich einfach auf der Emotionsebene ausdrücke, wie fühle ich mich, wenn ein Kind ja, zum Beispiel mithilft, kann ich sagen, oh, ich freue mich so, du hast mich jetzt so unterstützt und deswegen sind wir jetzt schon fertig, jetzt bin ich total erleichtert. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Also da ist auch oft so dieses Bedanken mit drin und das
Ja.
viel, viel wertvoller, weil es einfach auf der Beziehungsebene ist.
Also ich finde tatsächlich, dieses Belohnen und Loben ist manchmal gar nicht so einfach
Nee.
zu untertrennen, auch von Wertschätzung. Also gerade wenn man freut sich dann so, oh ja, toll, du läufst oder keine Ahnung, du hast dir jetzt ein Tor geschossen oder wie auch immer und man freut sich so mit.
Ja.
Und gleichzeitig sehe ich auch, dass die Belohnung quasi proaktiv für die Erziehung nutzen, dass es einfach extrem gut ja auch funktioniert. Ne?
Leider, ja, genau. Das ist die sogenannte operante Konditionierung, eine Lerntheorie, die ja total veraltet ist, nur die einfach total gut funktioniert, leider. Ja, das ist ja auch
Ja.
der Grund, warum viele dann sagen, ja, die Bedürfnisorientierung, die funktioniert ja nicht. Ja, nur dass es da nicht ums Funktionieren geht, das darf man den Menschen dann immer erstmal beibringen. Das
Ja.
ja, ist ganz spannend. Und also das heißt ja einfach, dass ein Kind für erwünschtes Verhalten belohnt wird, um das zu verstärken, und ein Kind für nicht erwünschtes Verhalten bestraft wird, um dieses Verhalten einzustellen. Nur das Problem bei der Sache ist, dass ein Kind dieses Verhalten nicht wirklich im sogenannten präfrontalen Kortex, wo die Vernunft und alle Gehirnverbindungen abgespeichert sind, wo ein Kind sich weiterentwickelt, auch emotional, sozial. Da wird es nicht abgespeichert, sondern ein Kind funktioniert einfach nur und macht das nicht aus sich heraus, weil es gelernt hat, es hilft anderen, sondern ein Kind funktioniert dann einfach. Und dann, wenn die strafende Person weg ist, also wenn zum Beispiel die Mutter, die sonst immer belohnt und bestraft, nicht da ist, zeigt das Kind das unerwünschte Verhalten trotzdem. Gerade dann. Also es sind oft so die Rebellen, wenn die Erwachsenen nicht da sind, ja, weil da ist ja niemand, der mich belohnt oder bestraft, also mache ich es jetzt so, wie ich es früher gemacht habe. Das ist ganz häufig, habe ich das auch als Lehrkraft beobachtet. Ja, wenn ich.
Ja, apropos Lehrkraft, also bei uns kam das Thema Belohnung vor allem auf, als unsere Kinder in die Schule eingetreten sind.
Ja, das glaube ich,
Weil da
ja.
gibt es nämlich ganz viele Sternchen und auch so, man konnte irgendwelche Steine sammeln und die Gruppe, die am meisten Steine gesammelt hat, die durfte dann 5 Minuten länger Pause und also auch wirklich sehr attraktive Angebote.
Ich weiß, ja.
So, kannst du da noch einen Tipp geben für Eltern mit einer bedürfnisorientierten Haltung, wenn das Kind so in der Schule ist, wie gehe ich damit um? Weil tatsächlich meine Kinder haben dann gesagt, ja, kann ich nicht auch mal was dafür bekommen, wenn ich jetzt das mache? Also die haben quasi Belohnung angefragt, weil sie es aus der Schule kannten.
Ja, also einen kurzen Tipp zu geben ist da schwierig. Was vielleicht helfen kann in dem Moment, ist mit dem Kind darüber zu sprechen, wie es sich fühlt in dem Moment. Ja, also einfach auf die Gefühle einzugehen und gar nicht so sehr auf das, was das Kind jetzt konkret will, als eine Belohnung will, sondern einfach sagt, ach, du würdest dir das auch wünschen oder du bist jetzt frustriert, weil du hättest jetzt auch gerne das und das gehabt und gleichzeitig bist du ja ganz wertvoll, egal ob du das bekommst oder nicht. Also immer wieder dem Kind auch bewusst machen, dass es unabhängig davon, was es bekommt als Belohnung, unendlich wertvoll ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass Kinder lernen, das voneinander zu trennen.
Ja. Ah, ich könnte dich noch so viel fragen, aber wir sind schon eine Weile dabei. Mega spannendes Thema, also auch gerade so in Bezug auf, ne, wie gehe ich damit um, wenn das in der Schule dann ist und so weiter. Jetzt haben wir ja das Glück, dass du nicht nur hier im Podcast bist, sondern auch andere Themen dazu anbietest. Und ganz bald startet bei dir auch die Bindungsakademie. Erzähl uns doch mal bitte, die Lust haben, mehr da tiefer einzutauchen, wo kann ich da wie Infos zu bekommen?
Ja, es gibt ja einmal so die Online-Kurse, die ich für Eltern habe, wo ich einfach Erziehungskompetenzen nochmal vermittle, und einen Geschwisterkurs, einen Bindungskurs habe ich auch, einen Kurs für gefühlsstarke Kinder und die Bindungsakademie, in der sind diese Kurse übrigens auch alle drin. Da können Eltern oder auch Nicht-Eltern oder pädagogische Fachkräfte die Ausbildung zum zertifizierten bindungsorientierten Elternberater bei mir machen und natürlich auch zur Elternberaterin. Und ich möchte einfach all das, was ich jetzt über die ganzen Jahre in meiner Beratungstätigkeit an Erfahrungen und Wissen gesammelt habe, weitergeben und eben alle befähigen, die das möchten, die auch meine Vision teilen, ja, denen einfach alles vermitteln, was mir so wichtig ist in der Beratungstätigkeit. Und ich habe ein eigenes individuelles Beratungskonzept entwickelt und dazu gibt es dann ein ganz großes Workbook. Es gibt 10 Module mit ganz viel Fachwissen, denn dieses Fachwissen ist sehr wichtig, um Eltern beraten zu können. Also es gibt das Thema Schlafpsychologie, Geschwisterpsychologie, Paarpsychologie, verschiedene Beratungsmethoden. Also insgesamt ganz, ganz viele fachliche Inputs gebe ich und immer in Form von Lernvideos, auch Rollenspielvideos. Und mir liegt einfach viel daran, dass diese Ausbildung sehr umfassend ist. Darum bin ich auch gerade in so einem ganz großen Zertifizierungsprozess und dass das Ganze einfach eine ganz hohe Qualität hat und freue mich total auf alle, die vielleicht ja auch diesen Traumberuf ausüben wollen, Elternberater zu sein. Ich kann nur sagen, es ist ein wundervoller Beruf.
Ja, mega spannend. Vielen Dank. Ich packe alle Links zu dir in die Shownotes, auch wo man dich noch sonst finden kann, in Social Media, Podcast und Co.
Ach, freue mich. Danke.
Mega, dass du so viel Wissen hier mit uns geteilt hast und du kannst super gerne jetzt am Ende nochmal so einen Impuls an alle, also vor allem Mütter hören meinen Podcast, die Familie und Beruf vereinbaren, den du da nochmal mitgeben möchtest.
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Impuls ist noch, dass es ganz normal ist und dazugehört, in der Erziehung immer wieder auch Fehler zu machen und Dinge zu bedauern. Also ich glaube, das ist was, was ich so oft erlebe, dass Eltern so wahnsinnig anspruchsvoll mit sich selbst sind und sehr hohe Erwartungen an sich haben. Und darum lerne ich auch immer mit Eltern, sich ganz schnell auch wieder zu verzeihen und liebevoll mit sich selbst zu sein, um dann eben liebevoll wieder mit den Kindern sein zu können. Also dieses wohlwollende sich selbst gegenüber finde ich ganz, ganz entscheidend, weil so viele Menschen da draußen sind viel zu streng mit sich.
So schönes Abschlusswort. Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Schön, dass du diese Episode angehört hast. Ende August kommt mein Buch Die kopffreie Methode – Mehr schaffen, weniger tun in den Buchhandel. Du kannst das Buch jetzt vorbestellen, online oder in deiner Buchhandlung vor Ort. Und dann hast du es direkt zur Veröffentlichung.